sind vom Mars.
Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
Männer wollen Sex.
Männer sind Täter.
Frauen sind Opfer.
Frauen sind zart.
Männer sind hart.
Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Vielen Menschen geht es nicht gut damit. Bei vielen Menschen, Männern wie Frauen, bleibt eine große Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit und Verbundenheit. Es wird Zeit. Kommen wir zurück. Zurück von Mars und Venus, der Podcast von Mensch zu Mensch. Von und mit Eilert Bartels.
Herzlich willkommen zurück von Mars und Venus. Nach langer, langer Zeit. Herzlich willkommen, Selina.
Vielen Dank.
Freue mich total, dass du mir einen Impuls gegeben hast, diesen Podcast mal wieder zu beleben. Genau. Ich habe dich auf Instagram entdeckt und habe dich dann irgendwie angeschrieben und so mit größeren Lücken haben wir uns dann so ein paar kurze Nachrichten hin und her geschrieben und haben irgendwie gemerkt, dass wir Lust hatten, miteinander zu sprechen. Magst du gerade selber erstmal dich vorstellen? Magst du was zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Selina, bin aktuell 27 Jahre alt und beschäftige mich gerade vor allem auf oder durch Social Media mit dem Thema, man könnte es ja auch Geschlechterkrieg nennen, weil ich einfach festgestellt habe, dass es gesellschaftlich irgendwie gerade ein großes Thema zu sein scheint für viele Menschen. Und da ein großes Bestreben nach Recht haben stattfindet, statt Kooperation und ich nenne es mal Wiedervereinigung. Und ich sehe da ein ganz großes Potenzial für viele Individuen und somit auch für die Gesellschaft, da ein neues Miteinander zu erschaffen, weil sich aus meiner Sicht auf sehr vielen Ebenen gerade zeigt, dass das Miteinander immer mehr gefordert oder gewünscht wird und niemand aber so richtig bereit ist, etwas dafür zu tun. So, und da sehe ich einfach gerade große Möglichkeiten für viele, weil wir ja alle erstmal mit unserem Geschlecht erstmal vollständig zu sein haben, um auch das mit dem anderen zu sein. Und es wird ja immer so dargestellt, als wären wir so unabhängig voneinander und wir sind es nicht, weil wir verbringen den Alltag miteinander, ob wir das wollen oder nicht. Und selbst wenn viele Frauen das gerne von sich behaupten, dass sie Männer einfach komplett aus ihrem Leben streichen, der Postbote kommt trotzdem. Oder auch der Taxifahrer. Oder auch der Arbeitskollege. So, das heißt, wir haben immer miteinander zu tun. Und es ist ein ganz großartiges Geschenk aus meiner Erfahrung heraus, da einfach in Frieden mit sich selbst und dem anderen Geschlecht sein zu können.
Wow. Ja, total. ich habe ganz, ganz viel Nicken, ganz viel Zustimmung dazu. Sonst setzen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht zusammen. Ich überlege gerade, was ich zu mir sagen kann. Wie viel weißt du von mir? Wie viel hast du irgendwie ein bisschen schon recherchiert? Oder hast
ja, ich habe mal deine Homepage studiert.
Oh Gott, welche von den Vereinten verstorben?
Oh gut, da ich ja nicht weiß, welche es gibt, kann ich dir schlecht sagen, welche es war. Ich glaube, das war deine Homepage in Bezug auf dein Coaching-Business.
Aha.
Genau, was du da anbietest und was für dich so wichtig ist. Das habe ich über dich studiert und habe auch eine Podcast-Folge von dir angehört.
Ja, super spannend. Ich versuche es mal in wenige Worte zu packen. Ich bin Paar- und Sexualtherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Also das ist so mein Arbeitsfeld, Paartherapie, Sexualtherapie, Psychotherapie. Habe hier eine Praxis in Berlin mit meiner Frau zusammen. Und ja, ich sag mal, das Thema Geschlechterkrieg ist tatsächlich was mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Also wirklich, seit ich ein kleiner Junge bin, muss ich eigentlich praktisch sagen. Und wir werden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch weiter da ins Detail gehen. Also von daher belasse ich es jetzt dabei erstmal bei mir. Vielleicht noch so weit, dass das Thema Geschlechterkrieg mich wirklich im Aufwachsen begleitet hat. Weil ich sag mal, das fing tatsächlich mit meiner Mutter an, die ist ziemlich alt gewesen. Als ich geboren wurde, war die 42 fast. Ich bin Jahrgang 68. Und meine Mutter war eigentlich da schon zu alt für 68er-Generation. Das heißt, die ist eigentlich sehr konservativ. Hat mir aber trotzdem so subkutan immer mitgegeben, ohne es wirklich auszusprechen, wird bloß nicht wie dein Vater, der ist egoistisch, der ist empathielos und so weiter und so fort.
Ah, okay.
So, das war so mein Startpunkt. So, weil mein Vater, das weiß ich heute, nachdem ich es dann für mich aufgearbeitet habe, sehr überfordert war mit den Aufgaben, die ihm aufgebürdet wurden, familiär. Auch aus seiner Vorgängerfamilie, also aus seiner Herkunftsfamilie, der war einfach total am Limit. Dadurch habe ich ihn als Kind auch tatsächlich als empathielos und egoistisch erlebt. Dann erst als Erwachsener begriffen, dass das gar nicht war. Aber dann bin ich aufgewachsen aufgrund dieser Vorprägung, dann erstmal, was nicht, ziemlich schnell in frauenbewegte Kreise gekommen. Als Jugendlicher auf einem Gymnasium in Köln, was eher linksorientiert wäre, weil da viele Alt-68er Lehrer waren. Und auch eine Schülerschaft, die ja einfach dahin orientiert war, habe ich tatsächlich erstmal ein ganz, ganz mieses Männerbild gehabt. Und mir war die Frauenbewegung sehr nah. Das hat mich wirklich dann so bis Anfang 40 ungefähr begleitet. Dann habe ich selber eine Paartherapie gemacht, weil Julika und ich nach 20 Jahren Partnerschaft so emotional miteinander verbacken waren. Ja, und da fing dann die Auseinandersetzung an. Mir fiel dann das so richtig bewusst auf, mit was für einem Männerbild ich unterwegs bin. Ich fand das total spannend. Du hast irgendwann mal in einem Instagram-Post, in einem Reel gesagt, dass du früher auch Frauenhass in dir hattest. Und ich hatte tatsächlich früher Männerhass auch in mir. So. Weil ich halt die ganzen Botschaften aus der zweiten Welle des Feminismus in den 70er, 80er Jahren total verinnerlicht hatte und wir es ja auch beobachten können in der Gesellschaft. Es läuft ja ganz viel Scheiße, es läuft ja ganz viel schief. Und dann aber halt trotzdem an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, wer bin ich denn als Mann? So. Und ja, da fing dann halt wirklich die Forschungsreise für mich an und hat mich letztlich dazu gebracht, drei Bücher zu machen. Und eben halt diesen Podcast zurück von Mars und Venus anzufangen, weil ich halt gesagt habe, hey, wir brauchen Gespräche miteinander. So, was zur Hölle ist Endometriose? Die meisten Frauen wissen das nicht. So, es wissen auch ganz viele Kerle nicht, aber sich darüber mal zu unterhalten, was das bedeutet. So, oder Geburt. Also ich finde das super spannend. Was bedeutet das, schwanger zu sein? Was bedeutet das, ein Kind zu gebären? So. Und das Ganze lässt sich ja auch umdrehen, ne? So, was fällt mir dazu ein? Ich habe letztes Jahr eine Massageausbildung gemacht, so im tantrischen Bereich. So, und da wird ja dann ganz viel irgendwie gelehrt, wie behutsam wir uns dem weiblichen Genital, der Yoni, nähern müssen und dass die sich von selbst öffnen muss. Und wir denken überhaupt nicht nach, was bedeutet es denn übertragen auf den Mann? Was bedeutet denn eine genitale Öffnung beim Mann? So. Und da halt wirklich ins Gespräch miteinander zu gehen und das zu erforschen, ne? So. Wie fühlt sich das denn an, schwanger zu sein? Ich habe Judika irgendwann mal gefragt, sag mal, ich stelle mir das so vor, wie wenn ich eine Katze, also wenn ich die so auf dem Bauch habe und die sich bewegt und das sozusagen ins Innere reinnehme, dann ist da halt ein fremdes Wesen drin, was sich bewegt und was Wärme ausstrahlt und lebendig ist. So. Ja, und dann halt irgendwie von Frauen, die mal schwanger waren, irgendwie ja dann so dann, ja, so ähnlich ist es, aber dann vielleicht doch noch mal ein bisschen an. Das sind doch Möglichkeiten, Brücken zu schaffen.
Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, Brücken zu schaffen. Und das Schöne ist ja auch, dass man ja auch genau dadurch ja auch dieses Wunder des Menschseins überhaupt erst anfängt zu begreifen. Indem man ja auch versteht, wer bin ich in Bezug auf den anderen? Also erst dadurch können wir uns ja auch besser erkennen und andere ja auch, indem wir genau über diese Dinge reden, die einfach unterschiedlich sind.
Ja.
Ich habe direkt mal eine Frage an dich, weil die lässt mich schon, seitdem du es ausgesprochen hast, nicht mehr los.
Hau raus.
Und zwar, du sagtest ja, dein Männerbild war ja dementsprechend, wie du aufgewachsen bist, damals sehr zerrüttet. So habe ich das jetzt verstanden. Wie würdest du das zusammenfassen? Was war dein Männerbild? Wie hast du Männer selber gesehen?
Also wie gesagt, so die subkutanen Botschaften, also nie wirklich wortwörtlich ausgesprochen, aber es war spürbar bei meiner Mutter, dass Männer sind egoistisch, Männer sind empathielos. Weißt du, das geht ja dann schon im Kindergarten los, spätestens in der Grundschule, dass du, ach so, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich war ein ziemlich kränkliches Kind. Ich habe Asthma gehabt, ich habe Neurodermitis gehabt. Ich habe was gehabt, was viele, also was standardmäßig bei Neugeborenen untersucht wird, diese Hüftgelenkstellung. Ich weiß nicht, ob du. Dementsprechend war ich auch nicht derjenige, der als Erster ausgewählt wurde, wenn eine Fußballmannschaft unter den Jungs halt irgendwie sich formierte. So, und ich hatte auch Angst vor Prügeln. Also ich habe mich nie geprügelt, weil ich einfach irgendwie. Also ich hatte einfach Angst vor dem Schmerz, der dabei entsteht. Und habe mich von daher relativ schnell eben halt an Mädchen orientiert, ne? Das heißt, ich bin viel mit Mädchen als Freundinnen aufgewachsen. Ich hatte sicherlich auch ein paar Jungs als Freunde, aber das waren dann auch eher die stilleren. So, und ich weiß es nicht. Ich bin da in so einem in einer inneren Ambivalenz aufgewachsen, ganz viel Botschaften zu hören, die irgendwo auch zu glauben. Also das, was von der Mutter kommt, glaubst du ja. Wenn sich das dann auch später noch bestätigt, also als Jugendlicher, wenn du dann aus der Frauenbewegung hörst, die Männer sind alle Schweine und so weiter und so fort, und es eben halt an solchen Dingen, dass du siehst, okay, die Jungs, die raufen miteinander und tun sich gegenseitig weh. Also ich habe es einfach auch nicht verstanden. Ne? Es war einfach aufgrund der Tatsache, wie ich ins Leben gestartet bin, überhaupt nicht meine Welt. Ja, und dann eben halt einfach die vielen Botschaften, die mir das dann zu bestätigen schienen. Ne?
Ja, und ab wann hast du das so bewusst wahrgenommen, dass es Frauen oder speziell deine Mutter so wahrnehmen und auch so kommunizieren? Hast du da eine Erinnerung dran, wann das so anfing?
Dass mir diese Botschaften vermittelt wurden. Naja, im Grunde genommen geht das als Kind schon los, wenn du deine Mutter, also meine Eltern haben sich natürlich, wie so viele Eltern, viel gestritten. Und mein Vater, der ja so permanent überfordert war, hatte die Neigung, cholerisch rumzubrüllen. Und er kam dann manchmal, ich weiß nicht, wir hatten unseren Esstisch in der Küche stehen, der kam dann manchmal aus seinem Kellerbüro rauf, kam in die Küche und hatte irgendwas, worüber er sich ärgerte. Euterte dann los und dann kam so ein Satz von meiner Mutter und er zog den Schwanz ein und trollte sich mit seiner Gewitterwolke wieder in den Keller. So, und dann guckte meine Mutter ihm so hinterher. So, und diese kleine Geste, dieses Kopfschütteln, so, vermittelt dir, okay, den kann man nicht ernst nehmen. So, damit fängt es an im Prinzip, ne?
Ja.
So.
Und hattest du ihn denn vorher selber auch so wahrgenommen oder war das dann irgendwie so ein, ach ja, Mutti, stimmt, hast recht.
Ich habe meinen Vater als Kind halt selber auch so wahrgenommen. Also, er war am Limit. Er hat praktisch zwei Jobs gehabt, einen Selbstständigen, umgekehrt, einen In der Zeit, als ich dann so bewusst damit umgehen konnte, war er tagsüber angestellt und hat abends noch versucht, irgendwie die Reste der Familienfirma aufrechtzuerhalten. Also es ging auch nicht. Er hat es dann irgendwann sein gelassen und es hat ihn bis zu seinem Lebensende verfolgt, dass er es nicht geschafft hat, diesen Familienbetrieb aufrechtzuerhalten. Also der war krass am Limit. Und wenn ich dann als Kind mal was hatte, ich erinnere mich, dass ich, oh, das darf man heute gar nicht mehr sagen, ich habe im Karneval, ich sag's mal mit dem Namen, so ein Winnetou-Kostüm,
Okay, mir darfst du das sagen.
hab das entsprechend, wir hatten so braune Schminke, die hatte ich mir ins Gesicht und dann fing das an zu jucken. Meine Mutter war nicht da, ich bin zu meinem Vater in den Keller gegangen, habe gesagt, Papa, mir juckt's höllisch. Und für ihn war das eine Störung von seiner Arbeit. Ne? Er hat mich dann ziemlich grob am Handgelenk gepackt, hat mich ins Badezimmer geschleift, hat mir das aus dem Gesicht gewaschen, ziemlich grob und ist dann halt wieder weg. So, das war halt so ein Erlebnis, da fühlst du dich als Kind nicht gesehen, du fühlst dich auch nicht sicher. So. Und dann, wenn du halt so eine Reihe von solchen Erlebnissen hast, klar, sagst du dann, Mama, du hast recht.
Und als Kind konntest du natürlich auch noch wahrscheinlich gar nicht so erfassen, woran sein Verhalten liegt. Also, dass er ja so am Limit war, das hast du wahrscheinlich später erst erkennen können. Oder hast du dir als Kind schon gedacht, so, oh, der hat aber auch viel Arbeit und deswegen ist er scheiße drauf?
Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Also wirklich, das kam wirklich, ehrlich gesagt, erst in einer Auseinandersetzung meines eigenen Mann geworden Seins, so als ich selber Kinder hatte, als ich selber im Beruf stand. Und gleichzeitig aber halt versucht habe, nicht so ein traditionelles Männerbild zu leben. Mir war es wichtig, mit meinen Kindern gut im Kontakt zu sein, aber trotzdem war es viel zu viel Verantwortung und Aufgaben, die ich mir aufgebürdet habe. So.
Und als du das dann so für dich erkannt hast, so wie hat sich dein Männerbild dann verändert? Also vom erst war er ja egoistisch und oder dann erst war er ja Mann egoistisch und empathielos. So, und wenn du jetzt zurückblickst, wie siehst du deinen Vater jetzt oder Mann an sich?
Ich beantworte die Frage an einer anderen Stelle, komme dann gerne auch nochmal auf den Vater. So in der Zeit, als Judika und ich zwei Paartherapien hintereinander gemacht haben, bin ich dann erstmals in eine Männergruppe gegangen, wo die Männer halt im Kreis saßen und halt voneinander erzählt haben. Und da fiel es mir, ich muss, schäme mich fast ein bisschen dafür, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Krass, die sind ja von denselben Themen bewegt wie ich. So, das war so der Moment, wo ich verstanden habe, so hinter jeder Brust schlägt ein lebendiges Herz. So. Und ja, das war halt so die Zeit, wo ich kapiert habe, dass das Männerbild, was ich habe, dass das einfach nicht stimmt. Das trägt natürlich dazu bei, dass du dann anfängst, auch nochmal anders über dich selber nachzudenken. Und ich gemerkt habe, okay, ich habe ganz viel versucht, ein anderer Mann zu sein. Oder müsste ich jetzt wirklich tief einsteigen, aber ich mache das einfach mal. Als Judika und ich zusammenkamen, ich war 20, sie war 19. Und ich darf darüber reden, darum tue ich das jetzt auch relativ freimütig. Haben wir in unseren ersten Gesprächen herausgefunden, dass Judika mit 12 an der Bushaltestelle vergewaltigt worden war. So. Wir haben aber Vertrauen zueinander gefasst und für mich war das die Steilvorlage zu beweisen, dass ich aber doch ein anderer Mann bin. So, das hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Und aber irgendwann entfaltet sich dann so eine Dynamik, dass ich mich in meiner Identität als Mann darüber definiert habe, dass Judika sich mir zuwendet, dass sie mir vertraut. Und da gehört natürlich auch Sex dazu. So, also wenn Judika Sex mit mir wollte, war das für mich die Bestätigung, dass ich aber doch ein guter bin. Das führt auf der anderen Seite gerade mit so einer Missbrauchsvergangenheit dazu, dass du irgendwann merkst, so hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um einen Umzug beim anderen. Und ich war ja mit diesem Umzug unterwegs. Das führt dann dazu, dass sie immer mehr auf Abstand gegangen ist und ich immer mehr hinterher. Es gab dann so eine Phase, wo ja meine Identität sich ja unbedingt aufrechterhalten wollte, wo ich dann halt ja, wie sich das halt so entwickelt. Das sind ja auch unbewusste Prozesse, dass du anfängst, manipulativ zu werden, unter Druck zu setzen. Ja, ich krieg's jetzt gar nicht mehr im Detail zusammen, aber es war halt einfach so, dass ich dann, als ich so in der Paartherapiephase war, dann in der Männergruppe war, das war dann auch die Zeit, wo ich meine Paar- und Sexualtherapie-Ausbildung angefangen habe, wo du dann ja nochmal anders in die Selbstreflexion gehst und dann halt irgendwann realisieren musste, scheiße, am Ende des Tages bin ich genau gelandet, wo ich nie sein wollte. Nämlich tatsächlich halt im missbräuchlichen Verhalten. Zwar ganz liebevoll meistens, manchmal auch so subkutan vorwurfsvoll, aber ja, halt realisieren musste, nee, es ist halt auch ein Teil von mir. Und das, was du eben gesagt hast, und da würde ich gleich vielleicht auch mal eine Frage an dich draus machen. Du hast ja eben irgendwann mal gesagt, mit unserem Geschlecht vollständig zu werden. Und das war gerade so der Prozess, den ich so ein bisschen erzählt habe, so diese abgespaltenen Anteile des Männlichen so nach und nach wieder reinzuholen. Und das Spannende dabei ist ja, dass das dann eben halt nicht nur die in Anführungszeichen positiven Aspekte des Mannseins betrifft, sondern halt die Licht- und Schattenaspekte des vollständigen Menschseins. Also ich sage es jetzt wirklich mal so, wie ich es auch wirklich sehe. Ne? Es hat mit Mannsein oder Frausein zunächst mal gar nicht so viel zu tun. So.
Ja, das ist dann letztlich nur die Verpackung, die sich dann unterscheidet. So.
Ja.
Ja. Ja, das ist so.
Ja, soweit erstmal. Wie würdest denn du das, mit unserem Geschlecht vollständig zu werden, beschreiben, was, oder vielleicht magst du auch von dir erzählen, wie es bei dir war. Finde ich super spannend.
Ja, also das ist verrückt, weil ich das auch so eine Weile echt ausgeblendet habe, was für ein Werdegang da bei mir so hintersteckt, obwohl ich ja jetzt so aktiv viel darüber öffentlich spreche. Bei mir fing das so bewusst gar nicht in der Kindheit, also nicht in der frühen Kindheit an, sondern so mit, so um mein 11. Lebensjahr herum. Kam es dann dazu, dass meine Eltern sich getrennt haben und da spielten ganz viele unterschiedliche Aspekte mit rein. Und einer davon war das Verhalten meiner Mutter. Ich werde es jetzt mal nicht konkret benennen. Jedenfalls hat sie eine Wahl für sich in ihrem Leben getroffen, woraus ich die Schlussfolgerung gezogen habe, dass Frauen falsch sind, dass Frauen unehrlich sind und auch so egoistisch und vor allem ausbeuterisch Männern gegenüber. Das war dann mein Frauenbild. Und kurze Zeit darauf habe ich das dann natürlich auch immer mehr so in meinem Umfeld gesehen. Also ich hatte durchaus immer wieder gewaltvolle Erfahrungen in meinem Leben, ganz geschlechtsunabhängig. So, und in meiner Wahrnehmung war das aber, wie Frauen das machen, viel schlimmer und heftiger, weil das kam dann so aus dem Freundeskreis, dann waren das so größere Gruppen. Oder auch Gruppen von Frauen, die daneben standen und nichts gemacht haben. So, und irgendwann habe ich für mich so gedacht, so, Frauen sind auch wirklich echt das Allerletzte. Und ich habe alles getan, um auf so einer sichtbaren Ebene keine Frau mehr zu sein. Also erstmal habe ich Frauen dann angefangen, komplett zu meiden. Also ich war so dieses Kumpelmädchen. Ich hatte auch oder habe bis heute noch tendenziell eher klassisch oder typisch männliche Interessen. Also sowas wie Autos, ich liebe Autos, Motorsport, Auch Videospiele, so die eher tendenziell von Männern gespielt werden, so kann man sich das vorstellen. Und ich wollte dann auch optisch mich ganz deutlich vom Frausein abgrenzen. Also ich hatte dann immer so Jungsklamotten an, möglichst breit, damals auch noch schön die Hose tief, und ich hatte eine Boxershorts an, also über meine normale Frauenunterwäsche kam dann noch eine Boxershorts und dann noch so die tiefe Baggy Pants, so um einfach zu unterstreichen, so hey, ich bin nicht wie Frauen. So ein bisschen, wie du das ja auch kennst. So, ich bin nicht wie der typische Mann. Und dann, so mit 15 habe ich dann auch immer gesagt, so, ja, sowas wie Geschlecht, das interessiert mich gar nicht. Da mache ich keine Unterschiede. Mir ist egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist. Weil das in dieser Ideologie, wie ich sie mir damals zusammengesponnen habe, ja, weil Geschlechter einfach an sich schon gefährlich waren. Also, es war ja dann nicht nur so, dass ich Frauen als sehr gefährlich wahrgenommen habe, Männer auch. Nur habe ich denen doch tendenziell eher vertraut, weil ich ja auch gemessen an dem Verhältnis, das ich zu meinem Vater hatte, dann eher da Sicherheit drin gesehen habe. Also Sicherheit und Gefahr gleichzeitig. Das hatte sich dann noch 10 Jahre mindestens auch in meinen Partnerschaften wiedergespiegelt. Naja, und so habe ich dann die Weiblichkeit für mich auf der sichtbaren Ebene versucht abzulehnen. Nur habe ich dann irgendwann festgestellt, so, ja, ich kann das ja noch so sehr ablehnen. Ich bin ja dann trotzdem eine Frau. So, und ich war auch nicht an dem Punkt. Also, ich habe hin und wieder auch so diesen Gedanken gehabt, okay, und wähle ich das auch auf biologischer Ebene ab, sofern das möglich ist. Und bin dann immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich nicht so weit geht. Und ja, dann im Laufe so dieser ganzen Weiterentwicklungsprozesse, die ich dann mit Anfang 20 so gemacht habe, habe ich dann für mich festgestellt, okay, wenn ich dann doch irgendwann mal glücklich sein möchte in meinem Leben, dann darf und muss ich mich voll und ganz annehmen. Auch vielleicht mit Qualitäten, die, und das ist jetzt meine Weltanschauung, die, ich nenne es mal so, psychospirituell mitgegeben werden. Also ich bin großer Fan von dieser energetischen Lehre oder den Prinzipien von Yin und Yang zum Beispiel. So, und dass wir durchaus eine Seite haben, in der wir halt zu Hause sind. Und dann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, sowohl die feminine Seite als auch die maskuline Seite, und habe für mich festgestellt, ach ja, also wenn man das so sieht und mal ganz weglässt, was mal die eigene Erfahrung irgendwann mal ge gewesen ist, die ich dann aber als meiner Sicherheit zuliebe mal einnehmen musste, diese Sichtweise auf Frauen, dann machen diese Prinzipien ja ganz schön viel Sinn, um nicht zu sagen sogar Freude und Spaß am Leben. So, und dann habe ich dann auch für mich, so wie du irgendwann ja auch, das für mich so aufgearbeitet und meinen Frieden dann ja auch mit meiner Familie in dem Sinne geschlossen, sodass ich jetzt ganz bewusst mit diesem Unterschied zwischen Männern und Frauen, man könnte sagen, agiere und auch für mich immer diese Dynamiken beobachte und auch nutze und auch gucke, wie kann ich das auch in Kommunikation mit Kollegen gut nutzen oder mit Freunden oder auch in Partnerschaft. Und habe festgestellt, dass es das Leben halt einfach so viel schöner und einfacher macht, wenn man sich dem, ich nenne es mal, dem Gottgegebenen auch einfach hingibt. So, und gleichzeitig dann aus meiner vergangenen Erfahrung heraus, wie ich Männer und Frauen ja vorher gesehen habe und was das ja auch in Konsequenz für meine Erfahrungen bedeutet hat, das aufgeben zu können und etwas dadurch Neues zu erschaffen. Das ist halt das, wo ich so sage, so, das dürfen Menschen mehr für sich erkennen, sehen und nutzen, sofern sie dafür bereit sind. Ja.
Sofern Sie dafür bereit sind, das ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Das ist ein verdammt gutes Stichwort.
Ja.
Ja.
Da komme ich direkt, also da fällt mir direkt ein, was du eingangs mal beschrieben hast, wie frustrierend die Arbeit auch für dich zwischendurch war. Und klar, wenn ich manchmal auch so auf Social Media sehe, was da so passiert, dann frustriert mich das auch. Und gleichzeitig habe ich mir da so ein, ich habe mir selber den Freifahrtsschein dafür gegeben, dass niemand das so sehen muss, wie ich es tue. Und das ist lediglich meine dass ich lediglich eine Sichtweise anbiete oder Sichtweisen anbiete für die Menschen, die offen dafür sind, weil du kannst ja niemanden dazu zwingen, weil da stecken ja wirklich Geschichten hinter mit in Anführungszeichen handfesten Beweisen. So, und jemanden dahin zu bringen, da einen anderen Standpunkt zu wählen, bedeutet halt, dass er sich und seine ganze Geschichte hinterfragen müsste. Und das kann man einfach von niemandem erwarten.
Ja, absolut. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind so Dinge, die sind wahrscheinlich Teil meines Prozesses. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Leute zu ihrem Glück zwingen wollte oder will. Überhaupt nicht das Ding. Ich überlege gerade, also das, was jetzt so in mir hochploppt, ist halt, ich weiß nicht, dass ich ein Männerbuch und ein Frauenbuch gemacht habe, hast du vielleicht mitbekommen, ne? Und das Männerbuch habe ich zuerst gemacht. Und warte mal, du bist 27, sagst du? 2015, die Kölner Silvesterereignisse. Ich weiß nicht, ob du das damals so mitgekriegt hast.
Ja.
Und ich sag mal, die Anfang der 2010er Jahre waren für mich so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, also ich kenne den Geschlechterkrieg ja schon seit den 70er, 80er Jahren. Und ich hatte so das Gefühl, das kommt so langsam in Frieden. Ich hatte so das Gefühl, es gibt Annäherung. Es gab dann allerdings so schon in den Nullerjahren so in der Boulevardpresse so Dinge, wo ich dachte, was geht hier gerade für eine, was geht hier los? Also wenn weiß nicht, ob das irgendwelche Frauenzeitschriften waren oder sonstige Boulevard-Käseblätter, wenn es dann so um Sextipps geht, ne? Mhm. So, wo es dann heißt, so, wie kommen Mann und Frau denn am besten zusammen? So. Und ich weiß es nicht, also das fand ich echt befremdlich, dass da also ich das Gefühl hatte, im Bereich Sexualität wird immer krasser unterschieden. Mhm. Und das war so das Erste, was mir auffiel, dass irgendwie gesagt wurde, so Männer sind so, die brauchen nicht viel Vorspiel, die kommen ganz schnell und Frauen brauchen ganz viel Vorspiel und ganz viel Einfühlung und so weiter und so fort. Und das waren teilweise Dinge, die ich aus eigenem Erleben nicht nachvollziehen konnte. Das waren Dinge, die ich im Gespräch mit anderen Menschen auch nicht validieren konnte. Und das war damals so mein Einstieg, dann während der Sexualtherapie-Ausbildung das zu hinterfragen. So. Das war dann ganz spannend, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das, was da dargestellt wurde, gar nicht so viel wirklich mit menschlicher Wesenhaftigkeit zu tun hat, sondern mit Kultur. Mhm. Weil wir eine Kultur geschaffen haben, die tatsächlich in Männern ganz tollen Erfolgsdruck erzeugt und tatsächlich in Frauen eine ganz tolle Unsicherheit. Kein Wunder, dass wir uns mit Misstrauen begegnen. So, Misstrauen wirkt sich auf Erregung aus. Mhm. So, das waren halt Dinge, die wurden mir so allmählich klar. Dann kamen die Silvesterereignisse und ich hatte wirklich so ein, als ich das Anfang Januar in den Nachrichten hörte, war das wirklich, als hätte mir jemand mit einer langen Stricknadel in den Solarplexus gestochen. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, hier breitet sich so ein Bluterguss aus. Mhm. Und ich dachte, verdammt, jetzt geht dieser Geschlechterkrieg wieder los. Mhm. So, und das war so der Impuls, dieses Männerbuch zu machen, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte menschliche Ganzheitlichkeit von Männern sichtbar machen. Mhm. Und dazu gehörte eben halt nicht nur das Thema Verletzlichkeit und Freude mit abzubilden, sondern eben halt auch das Thema der Schattenanteile, der Gewalt, Erfahrung und der Gewaltausübung. So. Mhm. Dadurch ist dann halt, sind 16 Porträts geworden von 16 männlichen Menschen in Bild und Wort, die halt eben dieses Thema Gewalt nicht ausklammerten. So. Dieses Buch hatte eine gewisse Resonanz. So, es gab viele, die das toll fanden, dass Männer spürbarer werden, sichtbarer werden. So, Dann hatte ich in der Corona-Zeit so das Gefühl, das Projekt ist für mich noch nicht fertig. Ich möchte jetzt auch die andere Seite wirklich ganzheitlich kennenlernen und habe exakt dieselben Fragen aus dem Interview halt auch nochmal Frauen gestellt.
Okay, cooles Konzept.
Also das ging halt wirklich damit los, dass ich gefragt habe, wie war das Fotoshooting für dich? Das
Darf ich
waren.
dich kurz was fragen?
Ja, na klar.
Sind die Bücher noch erwerblich? Also kann ich die haben?
Ja,
okay,
kannst du
gut.
haben.
Musst mir später mal einen Link schicken. Ich bin jetzt.
Da sprechen wir noch drüber. Machen wir.
Gut, super. Ja. Erzähl bitte weiter.
Ja, und hab diesen ganzheitlichen Fragenkatalog, der erstmal anfängt wirklich mit dem Selbstbild, ne, weil da ja Fotoshootings für gemacht worden sind. Das waren Nacktaufnahmen, bewusst ohne posieren, sondern halt wirklich. Das war. Ich habe die Leute in so einen Flow geschickt. So, hab ein Fotografenpaar gehabt, die haben gleichzeitig fotografiert. So, dass du dich nicht auf eine Kamera fokussieren kannst. Und die haben halt einfach Schnappschüsse gemacht, ne? Das heißt, du warst total auf dich selbst zurückgeworfen. Und dabei sind Bilder entstanden, die total authentisch sind und tatsächlich, so gut es irgendwie ging, wirklich entledigt jeglicher Rolle. Mhm. Und ich habe dann gemacht, es macht einen riesen Unterschied, ob ich noch eine Brille auf habe oder nicht. So, das habe ich mit den Männern gemacht, das habe ich mit den Frauen gemacht und halt ein Interview, was anfing mit den Bildern. Wie war das Shooting für dich? Wie war es, deine eigenen Bilder zu sehen? Wie gibt es Bereiche deines Körpers, die du besonders magst, die du nicht magst? Dann ging es so ein bisschen in, wie gehst du mit Menschen in Körperkontakt? Mit Männern, mit Frauen, mit Freunden, mit Eltern, mit Kindern, mit Fremden, ja. Dann ging es halt, waren es Fragen nach Werten, ein paar Fragen zur Sexualität auch nochmal. Und dann eben halt die Frage, hast du in deinem Leben körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt erlebt? So, und das Ganze war tatsächlich so aufgebaut, dass diese Frage kam relativ gegen Ende. Also, dass einfach schon ein gutes Vertrauensfundament da war und das Gefühl, du wirst hier wirklich ganz gesehen. Und dann eben halt danach die Frage, wie sieht's denn umgekehrt aus? Hast du körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt ausgeübt? So. Und mich hat die Bereitschaft, sich auf diese Fragen einzulassen, total berührt. So. Also es hat jetzt keiner irgendwie Straftaten gestanden oder so, darum ging es auch nicht. Aber halt einfach mal das mit reinzuholen, dass wir halt auch Schattenaspekte haben, ne? Abgerundet habe ich es dann wieder mit einer positiven Frage nach Wünschen und Visionen. Ne? So. Und da sind halt sehr, sehr intensive Interviews geworden. Und das Spannende für mich war, in dem Moment, wo das Frauenbuch draußen war, gab es keine Resonanz mehr. Es gab überhaupt keine Resonanz mehr auf die beiden Bücher. Und das fand ich total spannend, wo ich so das Gefühl hatte, solange wir nur die eine Seite sehen, können wir irgendwie noch so einen Sicherheitsabstand aufrechterhalten? Können wir noch irgendwie eine Rolle aufrechterhalten? Aber das ging dann nicht mehr. Das hat mir dann hinterher auch nochmal, habe ich dann 2 Jahre nachdem das Frauenbuch rausgekommen ist, auch nochmal eine Rückmeldung von einer Frau bekommen, die mir genau das sagte. So, die Bücher sind eigentlich zu krass. So. Du kannst denen nicht entkommen, du findest dich überall dran wieder.
Seiner Zeit voraus, könnte man meinen.
Das haben tatsächlich ganz viele gesagt.
Ja, klingt so.
Aber es war dann halt für mich wirklich so, dass ich erschöpft war, dass ich müde war. Dann kam halt so, also Corona habe ich noch halbwegs weggesteckt, mich da.
Was hat dich denn so müde werden lassen?
Was
oder müde sein lassen?
Müde werden lassen ist. Ich kam irgendwann in ein Gefühl, und das war, glaube ich, der Anknüpfungspunkt, dass ich das Gefühl hatte, nicht Leute überzeugen zu wollen oder zu ihrem Glück zwingen zu wollen, sondern ich hatte das Gefühl, ich fand diese Bücher total schön. So diese menschliche Ganzheitlichkeit von 32 Menschen, 16 Männern, 16 Frauen zu sehen mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Ich fand das total schön. So. Also kommen mir jetzt heute noch die Tränen, wenn ich drüber spreche. Ne?
Ja.
Und ich kam mir irgendwann wirklich vor, wie ein Kind, was mit diesem Schatz auf diesen auf dieses Geschlechterkriegsschlachtfeld geht und den Leuten sagen will, guck doch mal, das ist nicht nötig, dass ihr so kämpft. Und dann halt so das Gefühl hatte, die Menschen sind so damit beschäftigt, diesen Kampf aufrechtzuerhalten, dass sie im Grunde genommen gefühlt diesem Kind sagen, geh mal aus dem Weg, du siehst doch, dass ich beschäftigt bin.
Ja. Hat dich das auch so ein bisschen in die Zeit damals als Kind mit deinen Eltern zurückversetzt? Also, weil die hätten nun ja wahrscheinlich auch viel mehr Verbundenheit miteinander erfahren können, nur sie waren ja auch mit Kämpfen beschäftigt.
Ja, wahrscheinlich spielt das auch mit rein.
Weil das war so das Bild, was mir gerade so kam. Ich bin gerade auch total berührt. Danke, dass du das mit mir teilst.
Total gerne, ja. Ja, nee, aber tatsächlich, das hat dann irgendwann mich erschöpfen lassen. Und dann war es so, dass nachdem wir jetzt Corona halbwegs glücklich überstanden hatten, ich meine, gesellschaftlich knabbern wir da immer noch dran, gibt da immer noch Leute, die derbe Verletzungen davongetragen haben, dass sie sich ausgegrenzt gefühlt haben. Völlig egal, in welcher Richtung. Ich will es auch gar nicht festmachen. Und als das dann so gerade anfing, so ein bisschen abzuebben, ging der Ukraine-Krieg los. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, ich hatte Mitte der 10er Jahre, 2015, 16, 17 gedacht, okay, es ist reif, das Thema, das damit rauszugehen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, als das mit dem Ukraine-Krieg losging, da ist einfach kein Platz mehr dafür. Und dann war ich halt wirklich einfach auch erschöpft und müde.
Ja.
Und darum war ich so dankbar, als ich dich dann auf Instagram gefunden habe. Weil ich tatsächlich dachte so, okay, ich bin jetzt auch ein alter Sack. Es gab dann auch so eine Zeit, wo ich auf Facebook, wo ich dann irgendwann auch rausgegangen bin im letzten Jahr, ganz viele so aus der Generation, die jetzt so Ende 30, Anfang 40 sind, die spirituell bewegt waren. Und ich weiß nicht, das wäre nochmal eine Frage an dich auch, inwieweit dich das beschäftigt, diese Polaritätenmodelle, wo ich so das Gefühl hatte, mir kommt schräg vor. Aber vielleicht sollte ich langsam mal die Klappe halten und einfach irgendwie der nächsten Generation den Raum geben, dass sie für sich Dinge rausfinden. Also ich habe für mich Dinge rausgefunden. Ich bin total dankbar dafür, dass ich heute auf Männer und Frauen mit Liebe gucken kann. Ja, und gleichzeitig das Anliegen, was ich in deiner Botschaft höre, das teile ich halt einfach. Ne? Also Verbindung schaffen, und halt die Frage, wie kriegen wir genau diesen Punkt geknackt, wo wir uns so im Hass verschanzt haben, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die andere Seite zu hören.
Ja, die Auflösung darin ist so einfach. Und gleichzeitig halt auch nicht. Also letztlich liegt es ja daran, dass Menschen anerkennen, dass sie zu ihren eigenen Erfahrungen halt maßgeblich beitragen. So, und natürlich gibt es Erfahrungen, da haben wir dann keinen Einfluss drauf. So, nur wie wir mit ihnen umgehen, was wir daraus schöpfen, das wiederum liegt halt bei uns. Also, um jetzt ein Beispiel zu nennen für die Gewalterfahrungen, die ich zum Beispiel als Kind gemacht habe, die mich ja schlecht über ein Geschlecht haben denken lassen. Das habe ich ja ganz lange aufrechterhalten und dadurch ja auch immer wieder neu erfahren und mir quasi immer wieder bestätigt, dass es ja so ist. So, bis ich dann ja eine alternative, man könnte sagen, Sichtweise dazu eingenommen habe, was damals passiert ist, und daraus hingehend dann erst die Möglichkeit hatte, sowas wie einen Gewinn daraus zu erkennen. Also im Beispiel jetzt auch auf diese toxischen Beziehungen, die ich ja immer wieder geführt habe, irgendwann zu verstehen, dass das ja, dass ich das halt auch wiederhole, weil es mein sicheres Feld ist, weil ich es so kenne und innerhalb meiner Verstandesgrenzen ja noch nichts Neues möglich war. So, und natürlich ist es dann einfach zu sagen, ja, Männer sind halt so. Also ich kann dir jetzt 20 nennen, die mir das und das und das angetan haben.
Klar.
Und das kann ich auch. So, und je bewusster ich mir diese Geschichten, die ich lange auch erzählt habe, ansehe, umso mehr kann ich ja auch darin erkennen, wie ich mich verhalten habe und wie ich das ja auch die ganze Zeit mitgetragen habe. So, und wenn ich das mittrage, dann habe ich ja auch sowas wie eine andere Wahl, die ich treffen kann. So, und aus dieser Wahl heraus kann ich dann ja auch eine andere Erfahrung erleben. Ich hatte ja nicht nur, also war ausgehend davon, dass es zwei Geschlechter gibt, war es ja so, dass ich ja mit allen Geschlechtern durchaus Probleme hatte. Also ich habe mich ja mit Mensch an sich zerstritten, könnte man sagen. So, und wenn ich mir heute ansehe, wie ich mit Menschen umgehe und wie Menschen mit mir umgehen, mit so viel Liebe und Verbundenheit, mit Fremden, mit Freunden, Familie, Wahlfamilie, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist, weil Menschen in meiner Wahrnehmung früher nicht so waren. So, nur ich bin irgendwann ehrlich zu mir selber geworden und habe festgestellt, so und so wie ich mit Menschen umgegangen bin, unbewusst, konnte es gar nicht zu etwas anderem führen. Zumal ich ja auch immer wieder die Guten, ich nenne sie mal die Guten, ich glaube nicht an Konzepte von Gut und Böse, aber ich nenne es mal die Guten, ja auch partout aus meinem Leben abgewählt habe, immer wieder unbewusst. Das sind ja so Mechanismen, die wissen Menschen nicht, die kennen das nicht über sich selber. So, und würden wir alle das mehr verstehen und anerkennen, dass wir die Erfahrungen und die Menschen in unserem Leben anziehen, die halt zu unserem Stand mit uns selber passen. Ja, dann würden wir den Stand mit uns selber so verbessern, dass ja auch unsere Erfahrungen das widerspiegeln würden. So, und das ist eigentlich genau dieser Switch, den ich der Gesellschaft quasi anbieten möchte. So.
Ich stimme dir total zu und habe aber tatsächlich die Frage, das, was du beschreibst aus deiner eigenen Entwicklung, hat ja irgendwann mal damit angefangen, dass du bereit warst, einen Schritt rauszugehen und dir Dinge aus der Metaperspektive anzugucken. Also quasi so ein bisschen von oben. So, was treibe ich denn da? So, das hat ja irgendwann mal angefangen, dass du diesen Schritt rausgemacht hast. Und das finde ich total wichtig, da mal nachzuspüren. Womit hat es denn angefangen, dass du in der Lage warst? Und dass du in der Lage warst, hat an irgendeiner Stelle ja auch was mit einer Ressource zu tun, die der entweder eh schon inne war oder die dir zur Verfügung.
Ja, ich erzähle dir gerne die ganze Wahrheit.
Erzähl mir die ganze Wahrheit.
Wir überlegen im Nachgang, ob wir es drin lassen. Also 2018 war ich in ich habe tatsächlich das in meinen Reels mal erwähnt, und ich habe es nie konkret ausgesprochen. 2018 war ich dann echt psychisch so am Ende, und da war ich auch mit einem Mann zusammen, wir hatten uns da auch in so einer totalen Abhängigkeitskonstellation aufgehalten, und dann kam die Trennung und ich befand mich mal wieder an diesem Punkt des Verlassenwerden, also Verlassenseins.
Also
So.
erstmal das Bestätigen alter
Genau.
Konstrukte.
Genau. Und ja, letztlich der krasse Knackpunkt war für mich, dass ich auf einem psychedelischen Trip, ja, man könnte sagen, zu weit vom Weg abgekommen bin. Und tatsächlich dachte, okay, ich habe jetzt eine Psychose. Also ich war für so ein paar Sekunden out of space, kam wieder zu mir und ich hatte den Eindruck, dass ich den Verstand verloren hätte. Also, dass ich wirklich wahnsinnig bin und dass wahrscheinlich ich als nächstes in die Psychiatrie müsste, weil ich so ein heftiges Gedankenrasen hatte und meine Eindrücke gar nicht mehr zusammenhalten konnte, dass ich auch dachte, dass jeder im Raum von mir denkt, dass ich verrückt geworden bin, aber es mir natürlich nicht sagen würde. Also es war dieses klassische Psychotische. Also ich habe das halt nicht so konsumiert, dass ich dachte, ach, gib mal, wird schon, sondern ich habe mich jahrelang damit auseinandergesetzt, bevor ich gesagt habe, ich probiere das mal. und war halt auf genau so ein Szenario schon eingestellt. Und dann habe ich da gesessen und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Was ist eigentlich genau das Problem gerade? Und das Problem war, dass zu viel in meinen Gedanken passiert ist. Da ist zu viel aufgebrochen, da gab es zu viele Perspektiven, die ich auf der Standesebene nicht greifen konnte. Und ich habe mir Stift und Papier geben lassen und habe alles aufgeschrieben, was mir durch den Kopf ging, damit ich quasi diesen Knoten wieder mental greifbar hinbekomme.
Oh, was für ein Segen, dass du in dem Moment die Idee hattest.
Ja,
So.
das wäre sonst schiefgegangen.
Also psychogene Substanzen nehmen halt den Filter weg, glaube ich, ne?
Voll.
Ja, also das
Voll.
heißt, du kommst an alles ran. Und
Genau.
zwar, wenn du Pech hast, an alles auf einmal.
Genau. Gott
Ja.
sei Dank kam ich nicht an sowas wie traumatische, also so Schocktrauma aus meiner Ahnenlinie oder so. Also so die Ebene war es nicht, sondern es war diese komplette Metaebene, so diese physische Metaebene. Und dann habe ich einfach alles aufgeschrieben, meine großen Erkenntnisse, die ja dann auf Papier einfach ein bisschen komisch wirken. Dann standen da so Sachen drauf wie, es gibt keine Zeit, alles ist eins, alles ist schon immer da gewesen. Dann habe ich da so ein Yin und Yang hingemalt. Und das Blatt habe ich bis heute noch. Also das ist mir absolut heilig, dieses Stück Papier.
Das glaube ich, ja.
Obwohl es schon gewaschen wurde, existiert es noch und es ist lesbar.
Ja.
Es ist echt so mein Schatz, dieses Stück Papier. Und dann habe ich das so gelesen und dann dachte ich so, hey, ich habe da mal ein Buch drüber gelesen mit 16. Und dann habe ich dieses Buch wieder ausgekramt und hatte es dann mit meinem 20-jährigen Bewusstsein halt nochmal gelesen. Und da dachte ich dann so, oder da ist mir dann bewusst geworden, scheiße, ja, ich bin Ursprung von allem, was ist. Im Sinne von, welche Erfahrungen ich anziehe, was auch aus unerwarteten Ereignissen durch meine Haltung, durch meine Gedanken, wie ich das halt beeinflussen kann. Und da bin ich dann halt immer wieder oder immer tiefer eingetaucht und habe mich dann in der Coaching-Szene wiedergefunden. Und das halt alles immer auf so, ja, so spirituellen Sichtweisen basierend, aber halt auf so, ich nenne es mal, logischen Konstrukten aufgebaut. So dass ich quasi dann einen Werkzeugkoffer an die Hand bekommen habe für die Meisterung des Lebens oder für das Meistern des Lebens, so würde ich das beschreiben. Genau. Also ja, quasi war ich an einem Punkt angekommen, wo ich dann echt so die Wahl hatte, jetzt quasi wirklich abzustürzen, also wirklich regelrecht abzuschmieren, also wirklich Worst-Case-Szenario, oder halt aus diesem Punkt, an dem ich stand, halt was komplett Neues zu kreieren. Und den Weg bin ich dann halt gegangen, bis 7 Jahre später auch. Ja, das ist meine verrückte Geschichte.
Jetzt muss ich gerade an dein Instagram-Reel denken, was ich heute erst gesehen habe, wo du auf einer Wiese, da war so eine Tür, die so mitten auf der Wiese
Ja,
stand, so
ja.
eine Gittertür. Ja. Und du, ich kann es ja noch mal kurz nacherzählen, dass du sagst, oh, ich will bestimmtes Ziel erreichen. So, gehe ich da mal los. Oh Mist, da ist eine Tür. Und auf dieser Wiese steht halt nichts anderes als diese Tür. Das ist locker drum rumgehen, aber so, Mist, dabei wollte ich da jetzt mit dem Rauchen aufhören, aber das geht ja nur nicht, ne? Ich kann immer darauf versuchen, drüber zu klettern. Ah, nee, meine Eltern haben gesagt, ich bin so schwach dazu. Geht ja nicht. Ich könnte natürlich auch einfach drum rumgehen.
Genau. Genau, wir können quasi unser Bewusstsein erweitern und dann erscheinen da ja auch neue Wege und Umgangsformen. Also du kennst das als Therapeut ja sicherlich auch, dass Menschen sich in Situationen befinden, so wo du als Außenstehender so viele Möglichkeiten siehst, damit umzugehen. Und die
Total.
Menschen sitzen da und ke wissen keinen Meter weiter.
Und das, also darum bin ich auf die Frage eigentlich gekommen, weil mich einerseits deine Geschichte interessiert, aber gleichzeitig auch tatsächlich interessiert und es an der Stelle ja nicht reicht zu sagen, Mensch, Leute, da steht nur eine Gittertür auf der Wiese, ihr könnt da drum rumgehen. Weil die Menschen es ja nicht sehen. So, also das ist ja genau Metaperspektive, ne? Dass du von außen Dinge siehst. Ja, in der therapeutischen Begleitung arbeiten wir daran, begleiten Menschen dahin, sich selber aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Ne? Aber das ist ja genau die Krux an der Sache. Und da komme ich jetzt mal wieder auf das Ausgangsthema Männerhass, Frauenhass zurück oder fast mal das allgemeine Hass. Weil ich sagen würde, Hass ist ja eine Traumareaktion.
Ja.
So. Oder um es mal anders zu sagen, wie hat eine Kollegin von mir so schön gesagt, Hass ist eigentlich der Satz hinfort aus mir, du toxische Substanz.
Mm.
So, das heißt, es kommt was in dein System, was du auf gar keinen Fall drin haben willst, und dann schmeißt du das raus, so, und zwar radikal.
Mm.
Wut ist im Grunde genommen die Stufe davor. Mit Wut kannst du verhindern, dass etwas in dein System reinkommt, aber in dem Moment, wo du das nicht mehr verhindern kannst, schlägst du halt wirklich nur noch um dich. Ne?
Mhm.
So. Und ich sag mal, warum mich die Frage so beschäftigt, weil von der Sache her hast du recht, aber ich frage mich, wir werden wahrscheinlich relativ wenig Menschen damit erreichen, wenn wir sagen, nimm doch mal eine Metaperspektive ein. So,
genau.
Das kriegen die halt nicht hin. Und das ist halt für mich total nachvollziehbar. Also, und wenn wir jetzt von Männerhass, Frauenhass sprechen, wir könnten auch x-beliebigen anderen Hass nehmen. Was ich da beobachte, ist, dass sich halt Opferallianzen formieren. Das heißt, ein Mensch hat Verletzungen erlebt. So. Idealerweise, wenn alles gut laufen würde, erlebst du eine Verletzung, machst dich bemerkbar, fängst an zu schreien, zu weinen, sonst was, wirst damit gehört, kannst dich gesehen fühlen und das Ganze kann in Heilung kommen. So. Mhm. Wenn das nicht passiert, verstummst du, früher oder später, zumindest als kleines Kind, würdest du dann, wenn du nicht gesehen, nicht gehört wirst, irgendwann einfach verstummen und dann trägst du es in dir, dann kommt es halt irgendwann als Erwachsener mal wieder raus.
Mhm.
Aber wenn du nicht gesehen wirst und auf andere triffst, die leichten Verletzungen erlebt haben, dann hast du plötzlich jemanden, von dem du dich gesehen fühlst. Der bestärkt aber gleichzeitig das auch. Das ist ja das, was passiert. Ne? Also das, was du intrinsisch eben formuliert hast, diese Selbstbestärkung von ein Mann doof, alle Männer doof, eine Frau doof, alle Frauen doof, das funktioniert ja dann auch in der Gruppe.
Mhm.
Und das finde ich halt so dramatisch, weil das sich so weit immer mehr verstärkt, dass dadurch eine Identität entsteht. Das ist für mich auch so der Punkt. Ich habe für einen Kollegen, der mich mal um einen Artikel gebeten habe, dann mal einen Artikel geschrieben mit dem schönen Titel, warum wir Feminismus und Männerbewegung überwinden müssen, wenn wir Gleichstellung wollen. So, weil mir halt irgendwann klar geworden ist, okay, wenn sich Feminismus darüber definiert, das Patriarchat zu überwinden und daraus eine Identität erwächst, muss der Feminismus selbst das Patriarchat aufrechterhalten, weil sonst die eigene Identität flöten geht.
Ja, ja. Und das ist halt genau das, was ich halt auch immer wieder sage. Wir können doch nicht von Emanzipation sprechen, wenn wir uns ja ganz auf eine ganz neue Art abhängig machen von Mann. Und zwar, indem wir uns versammeln, um ihn scheiße zu finden.
Mhm.
Also, weil dann bleibt er ja in seinem Schlechtsein so essentiell wichtig.
Mhm.
Ja, funktioniert nicht.
Ja, also weder in der Richtung noch in der anderen Richtung, wo sich Maskulisten zusammenfinden oder wie auch immer. Ne?
Ja, genau. Das heißt, die Lösung liegt nur in der Verbindung.
Genau. Und Da frage ich mich halt wirklich, also wir werden die Lösung wahrscheinlich, wir werden die Welt heute nicht retten, das ist mir auch klar. Aber trotzdem finde ich die Frage einfach spannend, was können wir tun?
Also letztlich ist, glaube ich, das größte Geschenk, was wir den Menschen machen können, ist, unsere eigene Erfahrung mit ihnen zu teilen.
Mhm.
Also da auch als, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, als Vorbild voranzugehen. Auch dem Menschen es, man könnte sagen, schmackhaft zu machen, ihre Schatten anzuerkennen, zu sehen und lieben zu lernen. Weil das ist ja dieses aus meiner Sicht so Ätzende an Menschen, dass die immer alle so tun, als wenn sie das selber nicht hätten. Das hat nur der Nachbar. Ne? Also ich selber, ich bin ja toll, und wenn ich mich mal daneben verhalte, dann habe ich ja meine Begründungen und damit bin ich dann raus.
Ja.
Aber von den anderen erwarten wir dann immer, dass deren Begründungen nicht ausreichend sind für ihr Fehlverhalten. Sondern stehen wir da arrogant mit unserer Erwartungshaltung, dass bitte alle anderen besser werden sollen, nur wir selber, wir sind ja schon so vollkommen. Ja, okay. Und die Vollkommenheit steckt in uns allen. So, nur wir können sie ja erst dann erfahren, erleben, wenn wir begreifen, dass Vollkommenheit die Summe von Licht und Schatten ist. So. Ja. Und das bedeutet zwangsläufig, dass wir uns mit unserer, ich werde es jetzt sagen, wie ich sage, mit unserer Scheiße auseinanderzusetzen haben. So, und ja, letztlich ist es ja so toll, weil wir profitieren ja dann nicht nur als Gesellschaft davon, indem wir aufhören, diesen unglaublich unnötigen Krieg zu führen, sondern ja jeder auch für sich. Also das ist ja, es ist ja auch letztlich streng genommen dieser Geschlechterkrieg ein Ergebnis davon, dass wir unser eigenes Sein ja auch ablehnen. Also wenn wir uns mal jetzt die Urqualitäten der femininen Energie ansehen, dann würde ich behaupten, die meisten Frauen in Deutschland nehmen sich dieser Qualitäten nicht so gerne an. Also man könnte sagen, gesellschaftlich sind diese maskulinen Qualitäten irgendwie angesehener, behaupten zu, also glauben viele, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Also ich habe oft den Eindruck, dass Frauen denken, sie müssten wie Männer sein, aber ich frage mich, wie sie darauf kommen. Also wer sagt denen das? Wo steht das geschrieben?
Ich würde jetzt gleich die Frage dagegen halten, wie sind denn Männer?
Wie sind denn Männer? Genau. Ja. Das, ja, und ich habe die letzten Monate gelernt, dass es nicht darum geht, wie Männer oder Frauen sind oder zu sein haben. So, und dass feminine Qualitäten nicht jetzt heißt weibliche Qualitäten. Weil wir ja beides in uns tragen. So, und wenn wir jetzt wirklich von diesen maskulinen, energetischen Qualitäten sprechen, wenn wir jetzt wirklich mal auf dieser ganz hohen Metaebene sind, dann finde ich das tatsächlich auch selber sehr schwer in Worte zu fassen. Und was mir zum Beispiel immer ganz gut gefällt, ist zum Beispiel dieses Feminine als das Empfangende zu sehen. Und das Maskuline eher als das Gebende. Also ich zum Beispiel merke das zum Beispiel in meiner Partnerschaft zum Beispiel ganz doll, dass sich Erfüllung dann zeigt, wenn ich bereit bin, voll anzunehmen, was mein Partner mir geben möchte. Weil ich habe irgendwie festgestellt, Männer sind unglaublich interessiert daran, dass es einer Frau gut geht. Ist so meine Beobachtung der letzten 6, 7 Jahre, so seitdem ich halt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, beobachte ich, dass Männer da aus meiner Sicht sehr viel Interesse daran haben, dass es einer Frau gut geht. Und häufig ist es da, machen sie das in meiner Beobachtung, ne, ist jetzt nicht die Wahrheit, sondern meine Beobachtung, indem sie ihr etwas geben. Es muss keine Sache sein, aber es scheint ja auf einer anderen Ebene stattzufinden. So, und das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen nicht auch Männern etwas geben. Sie geben ihnen immer etwas zurück. So, aber allein das Annehmen und Empfangen und sich dem hingeben scheint ja schon etwas zurückzugeben zu sein, was Männer dann wieder glücklich macht. Also in meiner Beobachtung und meiner Wahrnehmung. Also dieses Geben und Empfangen ist zum Beispiel so ein Prinzip. Oder ich habe auch so die Wahrnehmung, dass, wenn jetzt unterscheide ich nicht mehr zwischen maskuliner Energie, sondern tatsächlich zwischen Männern und Frauen, dass Männer tatsächlich irgendwie von Natur aus eher im Außen sind. Und dass Frauen eigentlich eher mit sich selbst verbunden sind. Also mehr diese innere Beobachtung haben. Dieses, man könnte sagen, ja, auch dieses Intuitive. Also, Ich hab das Gefühl, mein Partner orientiert sich sehr stark an dem, was er gerade sieht. Ich orientiere mich sehr stark an dem, was ich gerade fühle. So, das sind so Dinge, die ich so beobachte. Und jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt, dass ich deine Frage komplett vergessen habe. Ach, wie Männer sind. Die sind toll, ganz einfach.
Ja, Frauen auch.
Ja, ne?
Menschen sind toll
Ich liebe sie, wirklich.
und ätzend sind sie auch manchmal, ja.
Ja, auch das.
Ja, also es ist total spannend. Dank dir für deinen kleinen Exkurs in die Polaritäten. Ja, es ist ganz spannend. Ich habe mich da echt viel mit beschäftigt. Ich bin irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, grundsätzlich hinter jeder Aussage über Männer, über Frauen, über männliche, ich bin ja Sexualtherapeut auch, männliche Sexualität und weibliche Sexualität, jede dieser Aussagen, da setze ich mittlerweile ein freundlich interessiert forschendes Fragezeichen dahinter. Weil mir tatsächlich mehr und mehr bewusst geworden ist, wie unfassbar tief kulturelle Prägung in unseren Systemen drin steckt. Und ich weiß es nicht, also es gibt ja abendfüllende Vorträge, die auf biologischer Ebene die Unterschiede männlicher und weiblicher Gehirne erklären und so weiter und so fort. Da habe ich echt Riesenfragezeichen zu. Also nur um mal ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen. Na, du sagtest das eben, hast das so ein bisschen angedeutet, Männer sind im Außen orientiert, im Frauen ins Innere. Das wird ja häufig irgendwie mit so einem Beispiel gebracht, dass Männer sich draußen in der Welt besser orientieren können, dass sie eine bessere räumliche Vorstellung haben und so weiter und so fort.
Okay.
Wir wissen aber aus der Neuroplastizität dann mittlerweile auch, dass Gehirne sich so formen, wie sie benutzt werden. Und wir haben eine Kultur, die Mädchen beibringt, bleib schön zu Hause, kümmere dich um die Handarbeiten, kümmere dich um Haushalt und so weiter und so fort, während Jungs halt irgendwie rausgeschickt werden, ne? So, damit fängt es halt schon an. So, Kultur prägt, wie Jungs Gehirne benutzt werden und Kultur prägt, wie Mädchen Gehirne genutzt werden.
Ja.
So, da fängt es dann halt schon mit an, wo ich halt wirklich sage, da wird so viel mit so einer Gewissheit irgendwie in den Raum geblökt, wo ich sage, vieles davon, und da vertraue ich echt auf mein Bauchgefühl, fühlt sich für mich schlichtweg nicht stimmig an. So, wenn ich höre, dass naturgemäß Männer weniger empathisch sein sollen als Frauen, dann frage ich mich, warum zur Hölle? So, das ergibt evolutionstechnisch gesehen keinen Sinn.
Nicht?
Nicht wirklich.
Evolutionstechnisch, ich hätte gerade gedacht, gerade da. Also, ich bin jetzt, ich würde das aber auch nicht jetzt, ich würde das
Ja.
aber auch niemals so sagen. Also, das mit der Empathie würde, also,
Ja.
da würde ich mir kein Urteil maßen und ich
Konkurrenz,
hätte.
Konkurrenzverhalten von Männern, dass das, entschuldige sich, ich unterbrochene, dass das biologisch festgelegt wäre, das ist Bullshit. Das ergibt evolutionsmäßig keinen Sinn. Menschen sind Herdentiere. Wir sind ja Jäger und Sammler in kleinen Gruppen von 50 bis 100 Leuten irgendwie umhergezogen und wir sind aufeinander angewiesen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig die Birne einhauen.
Ja, nee, das nicht.
Vom Ursprung her.
Ja, genau, also ach so, okay. Ich habe zum Beispiel bei diesem Konkurrenzding jetzt gar nicht so was Kämpferisches im Kopf. Also ich habe das für mich so verstanden, dass dieses Konkurrierende ja vor allem dazu dient, dass klar ist, wer im Falle eines Notfalls die Anweisung darüber gibt, wie sich die Herde dann zu verhalten hat. Also, dass Männer quasi ja sowas wie eine Hierarchie für sich festlegen, ganz unterbewusst. Da gab es ja auch mal, ach, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, das habe ich mal in diesem Buch, Das männliche Gehirn, ich habe sogar vergessen, wie die Autorin hieß. Ich glaube, da wurde das mal aufgegriffen, dass ja, auch im Kindergarten Jungs innerhalb der ersten 15 Minuten, wenn sie in eine neue Gruppe kommen, quasi so eine Hierarchie festlegen, dass das evolutionsbedingt den Zweck erfüllt hat, dass im Falle, ne, eines Notfalls, eines schnellen Handlungsbedarfs quasi klar ist, wer gibt die Anweisungen, an die sich alle richten. Weil der ganz oben steht, quasi dazu bestimmt wird, in Anführungszeichen, derjenige zu sein, der die dem Überleben dienlichste Entscheidung treffen würde. Und evolutionsbedingt hätte ich ja auch dann gedacht, dass Frauen quasi ja dadurch, dass sie, so wie ich das verstanden habe, ja eher dazu nicht verpflichtet, aber dass sie eher mit der Aufgabe der Aufrechterhaltung des sozialen Geflechts betraut wurden. Ne? Also im Sinne von, die Männer sind die das Jagen übernehmen, also quasi dieses Versorgende. Und dass Frauen quasi dann für die Aufrechterhaltung des sozialen Geflechts verantwortlich sind, ne? Und damit das Überleben quasi auf diesen beiden Ebenen gesichert ist. Also so habe ich das mal gelernt und fand das erstmal stimmig. Und gleichzeitig denke ich mir auch, dass es am Ende des Tages komplett egal ist, weil wir ja auch einfach frei wählen können, wie wir das ausleben wollen und wie nicht.
Der letzte Satz gefällt mir besonders gut, weil tatsächlich, wenn du da mal so ein bisschen in die Ethnologie, nee, in die Anthropologie gehst und mal guckst, wo haben sich welche Kulturen wie entwickelt, dann stellst du fest, dass Leben unfassbar anpassungsfähig ist. So. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade am Wochenende einen Dokumentarfilm aus den frühen 80ern gesehen über einen indigenen Stamm aus Peru. Wahrscheinlich gibt es die schon längst nicht mehr, weil der Amazonas mittlerweile weiter gerodet worden ist. Es tut weh, sich darüber Gedanken zu machen. Da waren es letztlich die Frauen, die das letzte Wort hatten, interessanterweise. So, es war aber auch tatsächlich eine Kultur, die in einem Umfeld lebten, wo es keinen Mangel gibt. So. Und das finde ich tatsächlich, was für mich sich so rausgestellt hat, war, dass Sesshaftwerdung die Antwort auf einen Mangel war. So, da spielt Ackerbau mit rein, da spielt Viehzucht mit rein. Und dieser Beginn von Viehzucht ist für mich ein ganz spannender Moment gewesen in meiner Recherche, weil mit Viehzucht Menschen erstmals in der Weltgeschichte angefangen haben, Lebewesen systematisch nach Geschlecht zu trennen. Das hat es vorher nie gegeben. So. Und dann sind Viehzucht, was bedeutet das? Du hältst eine Herde weiblicher Tiere und Jungtiere in der Umzäunung und beutest sie nach Strich und Faden körperlich aus. Du nimmst ihre Wolle, du nimmst ihre Milch, du nimmst ihre Kinder. So.
Ist es das, was gerade mit uns Menschen passiert? Das habe ich jetzt
Spoiler.
gesagt, ne?
Spoiler, ja.
Ach so, sorry.
Nee,
Verzeihung.
nee, aber aus meiner Sicht ziehst du da nachvollziehbare Schlüsse. Auf männlicher Seite brauchst du ein, zwei Alpha-Tiere, die du dann, wenn es dir in den Kram passt, in die Herde schickst. Also mit der Viehzucht sind am Menschen erstmals in der Weltgeschichte in die Sexualität anderer Lebewesen eingegriffen. So, wir wissen seit Mitte der 90er ungefähr, der 1990er, dass das menschliche Gehirn über Spiegelneuronen verfügt. Das heißt, das, was wir vor Augen sehen, was andere an Schmerz erleiden, funken unsere Spiegelneuronen auch in uns. Das heißt, wir fühlen mit. So, wenn ich mir vorstelle, dass wir Menschen zum Beginn der Viehzucht noch nah am Tier dran gewohnt haben, wir haben nicht unser Schnitzel im Supermarkt gekauft, sondern hatten das direkt vor Augen, glaube ich, dass das was mit Männern und Frauen gemacht hat.
Ja, das kann
So, weil auf
sein.
männlicher Seite bedeutet, dass du brauchst ein, zwei Alpha-Tierchen und den Rest kannst du entweder kastrieren oder als Arbeitsvieh verheizen oder du schlachtest sie gleich. So, und ich glaube, dass da einen kulturellen Ursprung für ein überzogenes Konkurrenzdenken oder Konkurrenzverhalten unter Männern ursprünglich mal, das ist nicht monokausal, ne? Das ist, da kommen viele Faktoren zusammen, aber ich fand das einen spannenden Mosaikstein.
Mm.
So.
Ja.
Wo ich mich halt wirklich hinterher gefragt habe, okay, wenn wir so eine Botschaft hören, wie Männer sind evolutionsbedingt gewaltbereiter. Es ergibt evolutionsmäßig eigentlich keinen Sinn, weil da, wo wir ursprünglich mal herkamen, oder zumindest so von unserem Ursprung her, gibt es keinen Sinn.
Mhm.
So, kulturhistorisch gesehen hat es irgendwann mal Sinn ergeben und mit den Konsequenzen, die es halt hatte.
Mhm.
Ich glaube, die Bibel beschreibt das als die Vertreibung aus dem Paradies.
Ja. Ja. Okay, aber dazu habe ich noch mal, also dazu, jetzt würde mich mal deine Perspektive dazu noch weiter interessieren, weil wenn du sagst, Neuroplastizität, wir sind unfassbar anpassungsfähig, die neuronalen Unterschiede zwischen Männern und Frauen seien also kulturbedingt. Was glaubst du denn, was dann unser Grundzustand ist oder wie unsere Grundunterschiede dann eigentlich sind?
Das ist eine super spannende Frage. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich halte gerade mal kurz ins Bild hier das Männerbuch.
Ja. Männer sind Menschen, ja.
Männer sind Menschen und dazu das Frauenbuch, ne?
Ja.
Frauen sind Menschen. Das habe ich mir jeweils 16 Männer, 16 Frauen, bin halt in die Begegnung mit denen gegangen. Sie werden in den Büchern, so gut es möglich war, ganzheitlich spürbar. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten gefunden.
Mhm.
Und ich spüre Unterschiede, aber ich finde keine Worte dafür.
Ja, ja, so, ja. Ja.
So, es ist nicht wirklich ein Streben auf der einen Seite nach oder lass es mich anders formulieren. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass oder ich habe für mich irgendwann mal die Erkenntnis gewonnen, dass wenn wir von Polaritäten reden, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Polarität von männlich-weiblich geht. Es heißt ja auch immer so schön, wir haben beides in uns.
Ja, das ist so, mehr das, um das dazwischen geht.
Wir haben beides in uns und da frage ich mich dann immer, ja, warum nennen wir es dann überhaupt männlich und weiblich?
Ja.
Ein Kollege von mir meinte, lasst uns das männlich-weiblich weglassen und wirklich nur von Yin und Yang sprechen.
Mhm.
Weil Yin und Yang ist nicht per se männlich, weiblich.
Genau, genau. Deswegen sprach ich von femininer und maskuliner Energie.
Genau, genau.
Und dass es nicht zwangsläufig einem zugeschrieben ist, weil...
Wenn du mich fragst, ich würde gern die Polaritätenachse in unserem Bewusstsein um 90 Grad drehen und auf das ausrichten, was unsere Wesenhaftigkeit als elementarste Grundbedürfnisse mitbringt. Nämlich das Bedürfnis nach Bindung. Und das Bedürfnis nach Autonomie. Das ist so mein Gefühl dazu. Das ist eigentlich um das Austarieren. Und das ist für jeden Menschen so dermaßen individuell. Wo liegt für jeden von uns der Punkt zwischen den beiden Polen und Autonomie, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich gut fühle?
Ja, naja, genau in den Einschränkungen, ne, von Bindung und Autonomie, genau die Verletzungen sind ja diese Traumata, die uns so steuern dann im Leben, ne?
Ja, und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir auch bei der Auflösung von Traumata auf dieser Achse zwischen Bindung und Autonomie viel mehr weiterkommen, als wenn wir da von männlicher und weiblicher Energie sprechen.
Ja.
Also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass wir in der Polaritätenlehre eigentlich ganz schnell in die Falle tappen, traumatische und traumatisierende Kultur zu reinszenieren.
Okay. Ich würde erstmal Dem würde ich jetzt so nicht zustimmen,
Mhm.
weil ich glaube, die Kunst ist es ja nicht, sich auf einer Seite dann wiederzufinden, sondern ein Bewusstsein für sich zu entwickeln. Also wann ist es für die Gesamtheit am dienlichsten, welches, wo, aha, das ist gar nicht so einfach. Also, wir haben ja ein Spektrum. Also wir haben die Polaritäten und dazwischen ist ja dieses Spektrum. Und es geht ja nicht darum, dann als Frau immer die feminine Energie zu leben, sondern zu gucken, was kann ich aus diesem Spektrum für mich gerade am dienlichsten für XYZ nutzen? So, weil es mal angenommen, und ich werde es jetzt mal so einfach, ich werde es mal radikal einfach und vermutlich auch falsch formulieren. Ne, es wird ja immer gesagt, das Feminine ist so dieses mega intuitive, super emotionale. Damit kann ich keine Matheaufgabe lösen.
Sicher?
So. Ja.
Okay.
Ja, da bin ich mir sehr sicher. Ich
Okay.
versuche das nämlich ständig, weil ich nicht gut im Rechnen bin. Da wird
Okay.
intuitiv mal geraten, ob die Lösung
Ja.
für alles nicht wirklich einfach 42 ist.
Schon gelöst.
Hat doch funktioniert. Okay, lass uns die Polaritäten über Bord schmeißen. Ich kann Mathe mit meiner Intuition lösen.
Nein, aber führ mal fort. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war jetzt
Alles gut,
vorbei.
alles gut. Genau. Also ich denke, dass wenn wir einfach quasi diese Polaritäten über sie Bescheid wissen und verstehen, dass es nichts über uns als Menschen aussagt, aus welcher Energie wir aus diesem Spektrum heraus gerade handeln und dass wir das für uns frei wählen dürfen. Ich denke, das ist der Schlüssel. Also ein Bewusstsein für die Polaritäten, ein Bewusstsein darüber, dass feminine Energie nicht heißt gleich weiblich, sondern dass wir wirklich beides in uns erkennen, nutzen und das ja. Das passiert ja automatisch, sobald wir ja den Vorwurf an die eine Seite ablegen. Oder an beide Seiten.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dadurch, dass unser Verstand und somit ja ein Großteil unseres Wesens ja nur aus diesen Polaritäten heraus agiert, ist ja der Frieden mit beiden Seiten, führt ja dann dazu, dass wir quasi in diesen natürlichen Zustand zurückkehren. Wie auch immer der gerade sein mag.
Ja.
So
Ja.
stelle ich mir das vor.
Finde ich schön, finde ich stimmig. Ich habe gerade im Moment so, während wir uns kurz ein bisschen debattiert haben über Polaritäten, bin ich mal kurz den Schritt rausgegangen, innerlich und dachte, das ist ja geil, wir machen gerade genau das, worüber wir uns unterhalten haben. Wir teilen uns in zwei Lager auf. Dachte aus der Perspektive, lass uns das doch einfach sein. Und dann hast du es gerade so schön gesagt, wir haben ja wirklich die Wahl. Wir haben wirklich die Wahl, da rauszugehen. Und du hast noch was gesagt, was ich total wichtig finde und was mich auch wieder zu der Frage zurückbringt, weil mich die einfach auch beschäftigt. Da hast du eben schon was Schönes zugesagt, was wir dazu beitragen können, aus dieser Männerhass-Frauenhass-Debatte rauszukommen. So, jetzt habe ich so viel angekündigt, jetzt muss ich gucken, ob ich das auch. Wir haben die Wahl. Vorwurf war das eine Stichwort. Aufhören, Vorwürfe zu machen. Weil das was ist, was ich tatsächlich ganz viel wahrnehme, dass wir uns im Moment in einer Kultur wiederfinden, wo aus einem Hassgefühl heraus Vorwurf gemacht wird. Und das finde ich ganz wichtig, das zu erkennen für sich selber, dass es völlig okay ist, über seinen eigenen Schmerz zu sprechen, über seine eigene Verletzung zu sprechen und dass wir uns echt darin reflektieren dürfen, ja, was dieses Vorwurfsthema geht und ja, wirklich die Frage, wie bringe ich meinen Schmerz rüber zur anderen Seite? Wo ich mich so manchmal frage, also wir teilen ja das Anliegen, Menschen in Verbindung zu bringen. Das machen auch andere. So, ich habe jetzt auf Instagram gerade vorgestern einen gefunden, der macht Väterarbeit für junge Väter.
Ach, schön.
Eigentlich ja, aber dann hat er ein Reel gepostet, wo er auf ignorante junge Väter eingeht, die sagen, na, solange die Mutter stillt, kann ich ja nichts machen, ich habe ja keine Brüste. So, ist zweifellos ein dummer Spruch. Aber ich frage mich, wie verbindend und wie konstruktiv ist es an der Stelle, an diesem Spruch einzuhaken und einen super zynischen 2-Minuten-Spot zu drehen, wo einem so richtig schön aus als so ein Mann aus Butterbrot geschmiert wird, wie unglaublich doof und bescheuert du bist.
Ja.
Das ist nicht verbindend, wo ich mir so, wo ich dann so denke, da muss ich an Markus Theunert denken vom Männer.ch, Schweizer Männerverein, der sagte, wir haben ungefähr 30% Männer, die erreichen wir sowieso nicht mehr. So, wenn das dann halt tatsächlich irgendwie, wenn er wirklich versucht, diese Männer zu erreichen, so, wo ich dann merke, dass das tut mir weh, weil ich mich unheimlich viel in den letzten 10 Jahren mit Männern und auch mit Frauen, aber auch mit Männern unterhalten habe und es eben halt nicht dieser Bereich ist, der in Anführungszeichen ohnehin schon so sehr im Schmerz und im Hass ist, dass er nicht mehr erreichbar ist, sondern so eine Grauzone von Männern, die verunsichert sind, die erreichst du nicht damit, indem du ihnen mit Vorwürfen begegnest.
Ja, so. Ja, ja. Und aus Erfahrung kann ich sagen, es ist nicht immer einfach, sich dann nicht darauf einzulassen.
Das ist so mit ein Grund, warum ich müde geworden bin und dann wirklich dachte so, okay, ich brauche gerade jetzt erstmal irgendwie 1-2 Jahre Rückzug.
Ja, also ich merke das ja auch oft, wenn ich so Kommentare lese. Ich lese mir ja alles durch. Also außer die Debatten, die Menschen dann untereinander führen, weil das wählen die dann und das sollen sie ruhig machen.
Ja.
Es unterstützt letztlich die Reichweite, um vielleicht die zu erreichen, die da irgendwo schon bereit sind mitzuschwingen. Und ja, auch wenn ich so ganz böse Nachrichten bekomme mit ganz schlimmen Vorwürfen, so dann diskutiere ich auch nicht. Also ich stimme dem dann weitestgehend zu, dass die Person das einfach anders wahrnimmt. Weil so kann ich dann zumindest von meiner Seite aus die Verbindung weiterhin aufrechterhalten. So, und auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan des Deutschraps, in dem ja unglaublich viel gedisst und beleidigt wird. Also das ist für mich Entertainment, also das ist so meine andere Seite.
Ja.
So, und weißt du, dann lese ich auch oft so Kommentare und in meinem Gehirn kommt schon die perfekte Antwort, um das mal so richtig zu unterminieren und so. Und dann immer wieder zurückzukommen zu meiner Absicht, die ich für Menschen habe. Und ich habe es geschafft, bisher noch keinen Kommentar in diese Richtung zurückzuschreiben. So, und es ist nicht immer einfach, weil der erste Impuls ist natürlich, den mache ich jetzt richtig fertig. So, und dann wieder zurückzukommen und zu sagen, so, ja, und das entspricht nicht meiner Wahl als Mensch. Ne? Wir müssen ja nicht immer das tun, was unsere ersten Gedanken und Impulse sind, weil sonst wiederholen wir ja einfach nur Muster.
Ja.
So,
ja.
Und auch ich würde da gerne manchmal, ne, so einen zynischen machen. Ich habe einmal tatsächlich einen Kommentar bekommen von einer Dame, die mir dann in den Kommentaren halt erklärt hat, wozu Männerhass denn gut sei. Und dass er
das
von.
Das jetzt aber macht, glaube ich, ne?
Genau. Und ich habe die zweite Fassung davon veröffentlicht. Weil in der ersten Fassung habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann echt aus so einer Wut gesprochen habe. Und ich dann gemerkt habe, okay, unwissentlich habe ich scheinbar aus so einer Ablehnungshaltung agiert. Und das habe ich dann nicht hochgeladen. Ich habe dann ein anderes gemacht und habe es dann auf einer anderen Ebene gemacht. So, und man ist natürlich schnell da, dann zu sagen, so, ja, da kommt manchmal doch das Ego durch. So, und glaub, sich dann das, rechtzeitig zu stoppen.
Ich glaube, halt das ist der Clou. Ich glaube, das ist was, was wir uns echt alle auch immer wieder bewusst machen dürfen, dass wir Menschen sind, dass wir menschlich agieren, dass wir getriggert sind, dass wir aus dem Trigger heraus in einer Hassreaktion landen. Boah, das sind schon dicke Bretter, die wir da bohren, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Aber es ist halt auch schön, ne? Also es ist, ne, es ist ja genau das, ne? Dieses, sich seiner Schatten bewusst zu sein und sie liebevoll anzunehmen, weil ich bin ja total glücklich darüber, dass ich dann in die Möglichkeit habe, da anders mit umzugehen. So, und ich kann darüber lachen, dass mein erster Impuls ein anderer ist. Und wenn ich meinen Frust dann rauslassen muss, dann steige ich in mein Auto, mache den Deutschrap an und dann habe ich 3 Minuten emotionale Ablasszeit.
Ja.
Ne, dann darf alles mal gechannelt rausgelassen werden. So, und dann ist das okay. Dann habe ich das mit mir aus meiner Sicht funktionale Art und Weise diese Wut oder die Frustration dann in Erfahrung gebracht, ohne jemandem dabei zu schaden.
Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und das bringt mich tatsächlich zu dem letzten Punkt, den ich richtig schön fand, den du gesagt hast. Was wir tun können, ist vorleben.
Ja.
So. Also so wie du es neulich in deinem ersten Livestream gemacht hast, so wie wir es jetzt gerade hier machen, vorleben, ins Gespräch zu gehen. Offen dazu zu stehen, dass wir manchmal in diese Hassmomente rutschen, vorzuleben, dass man damit auch einen Umgang finden kann. Was ich auch ganz wichtig finde, das hatte ich jetzt gerade mit einer Freundin, wir hatten uns gegenseitig wahnsinnig getriggert, haben uns dann auch wieder eingefangen und haben neulich zusammengesessen und haben uns von unseren jeweiligen Erlebnissen in unseren Triggern erzählt,
Ja.
wo dann halt einfach ein Verständnis wachsen kann, so, ah,
Ja.
das war gerade dein Film. So, ah, das war gerade mein Film. So. Und darüber dann auch wieder ins Mitfühlen zu kommen und ins Verstehen zu kommen.
Und das ist dann wahre Verbundenheit zwischen Menschen.
Ja.
So, und das ist das, was ich finde, die menschliche Erfahrung halt auch irgendwie so magisch sein lässt. Also wir können ja auch Verbundenheit nur dann erfahren, wenn wir auch das Getrenntsein erfahren.
Ja.
So, nur die Frage ist, wie weit müssen wir immer dieses Getrenntsein ausarten lassen, bis wir wieder bereit sind, Verbundenheit in Erfahrung zu bringen?
Ja. Das wäre jetzt so ein schönes Ende. Wir könnten es jetzt dabei belassen. Irgendwie reitet mich noch ein kleines Teufelchen. Bei der Frage komme ich nochmal zum Männerhass zurück. War ja auch der Ausgangs- oder ein früher Punkt in meiner Biografie zu sehen, was alles schief läuft, und bringt mich jetzt zu der Frage, wir diskutieren ja gesellschaftlich über eine Menge, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, über eine Menge patriarchalen Dreck, ich nenne es mal so, über häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Da würde ich dich gerne nochmal fragen, wie siehst du das? Und ich weiß nicht, also weil ich halt auch immer wieder bei Instagram Reels sehe, wo das dann halt alles irgendwie erzählt wird. Also so dieser Klassiker, wenn du als Frau abends rausgehst, musst du Angst haben. So, dann hast du Angst, läufst mit dem Schlüssel in der Faust durch die Gegend und mit dem Handy in der Hand und versuchst zu telefonieren oder den Anruf zu erwecken, damit dir nichts passiert. Wie erlebst du das? Wie siehst du das? Und ich denke gerade an so eine Empfehlung in Richtung Männerseite. Wenn ihr abends unterwegs seid, dann wechselt doch bitte die Straßenseite, wenn ihr hinter einer Frau hergeht.
Ja, also ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, weil ich das ja auch so viel lese mittlerweile. Also bis vor ein paar Monaten wusste ich ja nicht mal, dass das gesellschaftlich ein Thema ist. Da dachte ich, dass es einfach nur im Individuum ein Thema ist mit, ne? Wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mann, Energien, Polaritäten, diese ganzen Themen. Und mit diesen ganzen Statistiken und so, das ist mir ja erst vor ein paar Monaten so bewusst geworden und klar geworden. Fakt ist, es gibt durchaus Straßen, da ist es für mich super unangenehm, aber gar nicht mal wegen Männer, sondern einfach so. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin und jetzt auch mal in Ecken unterwegs bin, also ich komme aus Osnabrück, die jetzt auch eher so eine negative, so ein schlechtes Image haben, dann habe ich da keine Probleme mit. Fairerweise muss ich aber auch dazu sagen, dass ich keine, ich fahre nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe den Luxus, ein Auto zu besitzen. Ich kann nicht einschätzen, wie es heute für mich wäre, wenn ich jetzt ständig nachts an Bushaltestellen stünde und mit dem Bus fahren müsste. So, und wenn ich es mal tue, dann ist das für mich okay. Auch was häusliche Gewalt angeht, finde ich, wird einfach immer vernachlässigt, wie hoch die Dunkelziffer ist, wenn man sich das ganze Drama andersrum ansieht. Und wenn man nach den richtigen Zahlen sucht, dann stellt sich ja auch relativ schnell heraus, dass Frauen scheinbar gerne so ein Schuldkollektiv bilden wollen, so ein Opferkollektiv, aber da halt auch sehr viel mehr in die andere Richtung passiert, als dann im Mainstream gerne diskutiert wird. Ich denke schon, dass tendenziell, und dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, und ich denke schon, dass tendenziell mehr in diese Richtung von Männern ausgeht. Und die, was aber aus meiner Sicht immer wieder dabei komplett verleugnet wird, ist, dass, ja, ich werde das jetzt aussprechen, dass viele Frauen es halt auch einfach in Kauf nehmen. Wenn du
Ich ergänze das gerade kurz an der Stelle, und umgekehrt. Also das sind auch viele Männer, die häusliche Gewalt erleben. Also
Genau das meine ich.
das ist ein, das in
Ja.
Kauf nehmen, das Aushalten,
Ja,
drin bleiben,
definitiv.
das gehört definitiv mit dazu.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also, ja, und sich dann, ne, also bis es ja wirklich zu einer Tötung kommt, gibt es ja meistens schon eine jahrelange Vorgeschichte mit jahrelangen Optionen für einen Wandel. Und da stecken natürlich Traumata dahinter, die die Betroffene das halt auch nicht sehen lässt, dass sie eine Wahl hat und dass sie dazu beiträgt. Also auch jetzt aus meinen Erfahrungen herausgesprochen, habe ich mich dem ja auch oft ausgeliefert gefühlt und rückblickend hatte ich eine Wahl und ich habe gewählt zu bleiben. So, und letztlich genau das Bewusstsein darüber, dass ich das ja miterschaffen habe, hat mich ja auch erst etwas neu wählen lassen, weil ich ja dann nicht mehr Opfer der Umstände war, sondern wieder quasi mir die Macht darüber zurückgeholt habe, was ich in meinem Leben erschaffe. So würde ich das beschreiben.
Vom gesellschaftlichen Diskurs her würde es helfen, aber ich glaube, das reicht dann wieder so tief in die Wurzeln, dass wir da wieder verdammt dicke Bretter haben. Ich kam gerade drauf, weil du sagtest, so, ehe jemand anders tötet, muss dem viel vorausgegangen sein, wo ich in dem Moment dachte, das muss nicht zwangsläufig in der
Nicht
Partnerschaft gewesen
zwangsläufig.
sein, sondern kann auch schon in der Biografie des Tötenden liegen, ne?
Ja.
Weil da wissen wir einfach auch nicht, was hat dieser Mensch erlebt, dass ihm nichts Schlaueres einfällt, als seine Ex-Partnerin oder wie auch immer umzubringen, ne?
Ja.
So.
Ja.
Aber da bohren wir dann richtig dicke Bretter. Ich habe die mal so für mich gebohrt, aber den Rahmen sprengen wir jetzt nicht.
Nee, besser
Das
nicht.
ist Straßenseite wechseln oder nicht als
Nein.
Mann?
Nein, bitte nicht.
Sehe ich tatsächlich auch so?
Also, als ich das das erste Mal gelesen habe, wie gesagt, ne, ich habe ja irgendwann einen Post dazu gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, wie Männer das wahrnehmen. Und seitdem weiß ich ja überhaupt erst, was wirklich los ist. Und dann haben mir das ganz viele Männer erzählt, dass sie das machen. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich fand das richtig krass.
Also ich bin auch. Stehe auch auf dem Standpunkt, nein, bitte nicht, weil es, so ist meine Überlegung, zu einem Selbstbild beiträgt, gefährlich zu sein. Und gleichzeitig, und das finde ich aus individueller Sicht fast noch dramatischer, dazu beiträgt, die eigene Verletzlichkeit zu ignorieren. Und
Ist
seitdem er
auch.
das klar ist, ich habe mich nachts in dunklen Ecken in der Stadt, ich lebe in Berlin, fühle mich auch als Mann nicht sicher. So,
das schreiben einige Männer mittlerweile, ja.
Da laufe ich auch mit einem Schlüssel in der Hand durch die Gegend. Mhm. So. Gleichzeitig, ich habe ja einen Sohn und eine Tochter, beide junge Erwachsene, ein paar Jahre jünger als du, nicht viel, mache ich mir um die beiden überhaupt keine Sorgen. Mhm. Und zwar unabhängig vom Geschlecht. Mhm. Weil ich weiß, die haben so eine gute Intuition, so ein gutes Bauchgefühl, die riechen Gefahr auf hunderte Meter Abstand. Mhm. So, ich bin selber kein Kampfsportler, Kampfkunstsportler, aber jeder vernünftige Kampfkunstsportler wird dir sagen, am besten, wenn du eine Gefahr irgendwo siehst, gehst du am besten gar nicht erst rein.
Ja.
Ja, und das ist halt tatsächlich das, warum ich relativ ruhig schlafe, wenn meine Tochter nachts um 2:30 unterwegs ist.
Ja, schön. Well done.
Ja, und tatsächlich, ich habe irgendwann für mich gesagt, ja, weiß ich denn, ob die Frau da für mich gefährlich ist, die mir dann mal entgegenkommt? Weiß ich doch auch nicht. So, also brauche ich auch da mein Bauchgefühl, um einzuschätzen. Also ich bin zum Beispiel mal nachts über die Straße gegangen, da kam eine Gruppe von angetrunkenen Frauen entgegen. Mhm. Da habe ich die Straßenseite gewechselt, nicht um die zu schützen, sondern um mich zu schützen.
Ja.
So.
Ja. Ja, und so Geschichten aus, also Geschichten dieser Art habe ich jetzt auch schon mitgeteilt bekommen. Und das ist verrückt, oder?
Ja. Und tatsächlich finde ich, dass wir insgesamt unheimlich gut daran täten, weil ich glaube, dass es insgesamt zu einem Rückgang von Gewalt beitragen würde, wenn wir aufhören, Opfer sein und Täter sein nach Geschlecht zu verteilen.
Ja.
Also ich sehe mal die positive Seite der vermeintlich negativen Medaille. Mhm. So, Opfer zu sein heißt ja gleichzeitig auch verletzbar, empfindsam zu sein, also spüren zu können. Mhm. Heißt auch, empathisch sein zu können.
Ja.
So, darum ist es wichtig, dass wir Männer lernen, uns mit unserer Verletzlichkeit zu verbinden. Das heißt nicht, dass wir weibische Weicheier werden müssen, aber dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass es Teil unseres ganzheitlichen Menschseins ist. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass Frauen sich mit ihrem Täterinnensein verbinden, weil Täterinnensein heißt, du hast Tatkraft. Du kannst was tun.
Das ist interessant, so habe ich es noch nie gesehen. Aber ja, kann ich sehen.
Ja, und das finde ich so spannend an der Vervollständigung von menschlicher Ganzheitlichkeit. Mhm. Weil das, glaube ich, der Punkt ist, wo ich sagen würde, da ist uns kulturell gesehen ganz viel zusammengefaltet worden von unserem Fächer menschlicher Ganzheitlichkeit. Mhm. Spannend.
Absolut. Und weißt du, was auch richtig cool ist?
Erzähl.
Nicht nur, dass das Geschlecht keine Rolle spielt bei menschlicher Verbundenheit, sondern das Alter auch nicht.
Stimmt. Und um deine Frage nochmal nach den Unterschieden und was die ausmacht, aufzugreifen. Ich hatte ja eben gesagt, ich finde nie wirklich Worte dafür. Mhm. Tatsächlich spüren kann ich sie. Mhm. Und ich kann sie echt genießen. Mhm. Ich finde es total schön, dass wir als Männer und Frauen auf diesem Erdball wandeln.
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
Ich glaube, wir haben es.
Ich glaube auch. Ich kann mich nur von Herzen bedanken. Danke, dass du mich angeschrieben hast.
Ja, ich kann mich auch noch von Herzen bedanken und danke dir, dass du die Arbeit machst, die du gerade machst, die du nach draußen bringst, und wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Erfolg damit.
Danke, danke. Das wünsche ich dir auch.
Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen,
dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.